Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich Annalena. Sie ist Notärztin, hat Zwillinge, 3 Jahre sind die alt. Und sie wird uns heute ganz viele Tipps und wichtige Sachen erklären, was wir machen können, wenn unsere Kinder zu Hause Unfälle haben. Zum Beispiel sich verbrühen, verbrennen, stürzen. All das, dafür ist sie Spezialistin und ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ich freue mich auf das, was ich gleich auch noch lernen kann in den nächsten Minuten.
Ja, super. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Freue mich riesig. Bin gespannt auf die Folge heute.
Ich bin auch gespannt. Du weißt mehr als ich. Annalena, erzähl mal. Du hast noch 2 kleine Würmchen zu Hause, 2 Kleinkinder. Du bist Ärztin. Ist dir schon mal was passiert? Also ist den Kindern schon mal was passiert, wo du gemerkt hast, wow, ich kann das, weil ich Ärztin bin, aber sollten vielleicht auch andere Eltern wissen, weil das ist jetzt gerade hier echt schwierig oder so.
Ja, also tatsächlich, also mit Kleinkindern passiert ja immer was. Und mit plural kleinen Kindern passiert nochmal mehr was. Weil was mir auch immer wieder auffällt, dass wenn Kinder so Partner in Crime haben, also irgendwie noch ein weiteres Geschwisterkind oder wenn noch irgendwie Freunde da sind, dann sind die irgendwie mutiger oder unterstützen sich auch gegenseitig, indem sie sich irgendwie hochheben, um dann höher aufs Regal irgendwie greifen zu können. Und wir hatten schon natürlich immer mal wieder Situationen zu Hause, wo sich die Kinder verletzt haben, wo sie eben gestürzt sind. Ich glaube, die schlimmste, in Anführungsstrichen, schlimmste Verletzung, die wir hatten, war, da ist mein einer Zwilling gegen das Bücherregal gefallen. Da war aber mein Mann gerade da. Und mein Mann ist ja auch Notarzt und ist auch auf dem Rettungshubschrauber unterwegs und macht wirklich viel, viel Erste Hilfe, auch beruflich. Und der war kurzzeitig sehr panisch, weil es war eine kleine Schnittwunde über dem Auge, das ist einfach gut durchblutet und es hat schon ordentlich geblutet. Und dann hatten wir die Wunde erst versorgt und mussten auch nicht in eine Notaufnahme fahren, was ganz gut war, weil es war natürlich praktischerweise Wochenende, es war irgendwie Samstagnachmittag, also keine gute Uhrzeit, um irgendwo einen Kinderarzt oder eine Notaufnahme aufzusuchen. Und wir haben so ein Notfallkit zu Hause, das empfehlen wir auch immer, dass Eltern so ein kleines Set haben mit Versorgungsmaterial für Wunden und haben dann unsere Tochter da versorgt. Und ja, ist ganz gut geworden.
Naja, wenn nicht gut, also besser geht es wahrscheinlich gar nicht bei euch. 2 Sachen fallen mir gerade dazu ein. Es ist, glaube ich, immer so, also bei uns war das immer so, auch wenn was irgendwie eine komische Krankheit oder irgendwie komische Symptome waren oder so, es ist immer so, dass Freitagnachmittag ist oder am Wochenende. Also es ist selten, dass man dann sofort zum herkömmlichen Kinderarzt gehen kann. Ne? Das ist so, glaube ich, ein Murphy's Law. Und die 2. Geschichte, die mir gerade einfällt, wir haben auch Freunde. Die haben 4 Jungs und beide sind Ärzte. Und die haben wir letztens besucht, die wohnen in München und die sind so mega cool aus meiner Sicht, weil da haben wir uns so unterhalten und so, ja, beim ersten Kind haben wir noch immer aufgepasst und so, jetzt bei den 4 Jungs, die sind wild, das können wir gar nicht. Und wenn sich irgendwie jemand verletzt oder schreit, da gucken wir, muss es genäht werden, alles klar, kriegen wir selber hin und blutet, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also sie sind so cool quasi in ihrer Einstellung, auch zu Verletzungen und wird schon, und wir kriegen das ja auch so hin, also ne, aus deren Sicht sind ja auch dann Ärzte. Das fand ich so so lässig einfach, weil ich glaube, dass der Großteil der Eltern und Mütter wahrscheinlich noch mal mehr sich erstmal mega panisch machen, wenn was ist oder wenn es blutet, weil es ja um das eigene Kind geht. Da kann man ja kaum cool sein oder cool bleiben. Wie ist es grundsätzlich? Also du beschäftigst dich ja auch damit. Ihr habt auch nicht nur das spezielle Kit, wo wir später nochmal drauf eingehen, wo ihr sagt, das sollte jeder zu Hause haben, was wichtig ist, sondern ihr habt sogar auch einen Online-Kurs. Das heißt, von überall aus Deutschland oder auf der Welt kann man daran teilnehmen. Da sprechen wir auch später noch drüber. Aber was sind vielleicht erstmal grundsätzlich die Sachen, die man auf jeden Fall wissen sollte? Was sind so die häufigsten Verletzungen, die zu Hause passieren kann und vielleicht die häufigsten Fehler? Das waren jetzt zu viele Fragen auf einmal, aber also was ist erstmal vielleicht grundsätzlich wichtig, wenn dem Kind was passiert und man ist nur Mama oder Papa und nicht Arzt?
Ja, das ist das, was du gerade auch angesprochen hattest. Lukas lässt sich normalerweise nicht aus der Ruhe bringen. Und in so Notfallsituationen mit unseren eigenen Kindern ist er primär immer für einen ganz kurzen Moment Vater und nicht Notarzt. Und so wie du das von deinen Freunden erzählst, vielleicht kommt es mit der Zeit, wobei der Zwilling, der sich verletzt hat, war der zweitgeborene Zwilling. Man wird ja mit dem zweiten immer so ein bisschen entspannter. Vielleicht haben wir da einfach weniger aufgepasst, weiß ich nicht. Und deswegen hat sie sich verletzt. Ja, also was wir immer leider sehen, auch im Notarztdienst als Notärzte, man denkt immer so, ach, zu Hause, da kann nichts passieren, ne? Also die Unfälle, das passiert draußen und das ist im Verkehr und wenn man draußen irgendwie auf dem Spielplatz, auf dem Klettergerüst ist. Aber es gibt gefühlt zu Hause keinen Unfall oder Notfall, der nicht passieren kann im Alltag. Also man ist zu Hause überhaupt nicht geschützt und man muss da auch so ein bisschen schauen, dass man die Kinder auch dahingehend erzieht, dass sie eben auch selbstständig werden und auch jetzt nicht immer so die Ultra-Vorsicht. Ich halte zum Beispiel nichts von diesen Helmen, die es jetzt gibt. Es gibt ja so Helme für so Krabbelkinder, die man sich irgendwie, die man dann dem Baby anschnallt, damit es sich den Kopf nicht stößt. Aber aus,
Oh, kenne ich gar nicht.
doch, 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 die sind
Nee.
so wattierte Helme, die dann unterm Hals auch häufig dann zugebunden werden, was, finde ich, nochmal irgendwie so ein extra Hazard ist, also nochmal eine Gefahr mit so einem Bändel. Also überhaupt nicht
Mann.
meins. Und Kinder lernen natürlich auch durch Erfahrung. Die kommen auf die Welt und haben natürlich erstmal nicht dieses, dass sie richtig Gefahren einschätzen können. Das ist etwas, was wir lernen, wenn wir älter werden. Und es ist aber leider auch so, dass natürlich die Reichweite von so einem Kind, ne, ein Krabbelkind zieht sich irgendwann hoch, irgendwann fängt es an zu laufen, irgendwann fängt es an zu klettern. Das heißt, die Reichweite erweitert sich ständig. Und man muss eigentlich als Eltern immer hinterher sein und überlegen, jetzt nicht jeden Tag aufs Neue, aber immer wenn eben so neue motorische Fähigkeiten gelernt wurden, muss man sehen, ist meine Wohnung eigentlich noch kindersicher für mein Kind aktuell oder muss ich jetzt irgendwie anpassen? Brauche ich jetzt, weil mein Kind sich jetzt anfängt zu laufen, brauche ich jetzt einen Eckenschutz auch am Tisch? Das habe ich bisher nicht gebraucht, weil es nicht laufen konnte. Und ich hatte jetzt gerade auch wieder gestern, oder? Vorgestern? Vorgestern hatte ich wieder ein Foto geschickt bekommen von einem befreundeten Pärchen, deren Tochter mit der Stirn gegen den Tisch gelaufen ist. Auch ein Zwilling, so alt wie unsere Zwillinge. Und da hatten die auch aus der Ferne gefragt, ob sie da jetzt in die Notaufnahme müssen oder ob sie das zu Hause versorgen können. Also es ist so, genau, also das passiert auf jeden Fall sehr häufig, dass sich die Kinder den Kopf stoßen, irgendwo runterfallen, also Stürze, Prellungen. Das ist, glaube ich, eins der häufigsten so Verletzungen, nicht nur draußen auf dem Spielplatz, sondern auch zu Hause. Und dann natürlich zweites großes Thema sind leider immer noch Verbrennungen, Verbrühungen. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass das etwas Verbotenes auch ist. Also auch, sage ich jetzt, Kerzen, der Adventskranz oder auch die heiße Tasse, die nur die Mutter in der Hand hat. Das ist interessant, das ist extrem interessant für so ein Baby und das will es auch haben und zieht dann so lange daran, bis es irgendwann die Tasse vom Tisch gezogen hat oder am Kabel vom Wasserkocher, der auf der Küchenanrichte steht. Also man kommt da gar nicht drauf, aber ja, Kinder werden erfinderisch, wenn es darum geht, ja, neugierig zu sein. Und genau, dann die dritte häufigste Verletzung, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Also Verbrühungen waren wir gerade, Verbrühungen und Verbrennungen.
Verbrühungen, Sturz und natürlich genau, Aspirationen, also Verschlucken von Kleinteilen oder Giften. Im Deutschen ist es immer so ein bisschen schwierig, weil Verschlucken im Deutschen steht eigentlich für zwei verschiedene akute Krankheitsbilder. Also einmal das Verschlucken, wo wirklich in der Speiseröhre ein Gegenstand verschluckt wird, der aber nicht hingehört, also kein Nahrungsmittel, oder aber das Verschlucken, wo der Gegenstand in die Luftröhre gerät und dann sozusagen eingeatmet wurde. Aber im Deutschen ist es so ein bisschen missverständlich, weil es gibt eben zwei Arten von Verschlucken. Beides kann aber ein Notfall sein oder werden.
Und ist auch unterschiedlich zu handhaben.
Ja, also weil das, was hinterherkommt, also in der Akutsituation ist es sehr ähnlich. Im Nachgang allerdings, was jetzt Krankenhaus und so weiter angeht, ist es so ein bisschen unterschiedlich. Oder auch je nachdem, was jetzt beispielsweise in der Speiseröhre verschluckt wird, also je nachdem, welcher Gegenstand, kann man eigentlich eher A, entspannt sein oder muss B, den Rettungsdienst rufen. Oder C, der Gegenstand ist so groß, dass er gar nicht geschluckt werden kann, sondern in der Speiseröhre steckt, dann wird er entweder erbrochen, Weil die Speiseröhre funktioniert so, das ist ja ein muskulärer Schlauch, wenn Nahrungsbrei oben geschluckt wird und dort sozusagen den Bereich der Speiseröhre erreicht, wird dieser Speisebrei durch diesen Muskelschlauch, durch unsere Speiseröhre nach unten transportiert. Und wenn jetzt ein Gegenstand geschluckt wird, der zu groß ist, bei Kindern ist das so, ja, ist ein bisschen unterschiedlich, was die Anatomie angeht, aber man sagt so zwischen 12 bis 18 Millimetern ist der Durchgang von Speiseröhre zu Magen. Und wenn, also so jetzt, ich sag mal, so ein 1-Euro-Stück ist schon schwierig zu schlucken. Und wenn das sozusagen nicht weiter transportiert wird, dann versucht die ganze Zeit die Speiseröhre diesen Gegenstand in den Magen zu bekommen. Das ist so die Funktion der Speiseröhre. Wenn das nicht geht, dann gibt es da auch so einen Schutzmechanismus, dann wird das also wieder erbrochen. Und dann kommt der Gegenstand wieder raus. Wenn der Gegenstand allerdings verschluckt wird, dann findet er in den allermeisten Fällen, wenn er eben so klein war, dass er da durchpasst, durch die Enge zwischen Speiseröhre und Magenöffnung, dann findet er auch seinen Weg nach draußen. Da gibt es nur zwei Notfälle, die man auch beachten sollte. Zum Beispiel Magnete, wenn Magnete verschluckt werden. Ein Magnet ist auch nicht so kritisch, aber bei zwei Magneten könnte es ja sein, dass ein Magnet schon eine Darmschlinge weiter ist im Laufe der Verdauung und die sich dann im Bauch finden und dann die Darmschlingen sozusagen miteinander verbinden. Und das ist dann ein Darmverschluss im schlimmsten Fall. Und das ist auch so, man denkt, ja, so ein kleiner Magnet, was soll der schon machen? Ein Magnet ist auch nicht schlimm, aber bei ab zwei ist es schon wieder kritisch. Und da muss man das Kind dann vorstellen in der Notaufnahme. In der Regel wird dann ein Röntgenbild gemacht und dann wird dieser Magnet auch dann endoskopisch wieder geborgen, wenn das eben mehr als einer ist.
Oh Gott.
Ja, oder auch so diese Kühlschrankmagnete. Und ich habe selber auch schon mal einmal die Situation gehabt, der ist irgendwie runtergerutscht, weil ich hatte zu viele Blätter irgendwie angeheftet. Und dann hatte hinten dieser kleine Magnet gefehlt. Und es war nur noch sozusagen vorne das Cover. War ein einzelner Magnet. Und ich habe ihn dann auch gefunden, der hing noch oben. Also es ist sozusagen nur die Abdeckung, die Magnetabdeckung. Aber der erste Moment war auch so, oh Gott, wo ist dieser kleine Magnet? Und der ist wirklich klein, irgendwie 4 Millimeter großer Magnet. Ja, aber das ist etwas, was man halt irgendwie wissen muss und was auch viele nicht wissen. Und aber viel schlimmer ist tatsächlich das Verschlucken und die gibt's leider immer noch, diese Knopfbatterien. Da denkt man auch, ach, eine kleine Batterie, die kommt ja auf jeden Fall wieder raus. Die würde auch wieder rauskommen, aber auf dem Weg dahin würde die einen immensen Schaden anrichten. Das Problem ist, dass diese
Weil sie Sachen freisetzt?
Weil das Problem ist, dass wenn die Batterie in Kontakt kommt mit Feuchtigkeit und die Schleimhäute sind natürlich feucht, dann kann Strom fließen. Und dieser Stromfluss, zum Beispiel in der Speiseröhre, wenn sie steckt, hatte ich mal einen Fall gehabt, dann kann es zu schwersten so Verätzungen kommen in der Speiseröhre, bis hin zum Loch in der Speiseröhre mit Mittelfellentzündung. Und das zieht immer einen Krankenhausaufenthalt mit Antibiotikum über die Vene nach sich und im schlimmsten Fall auch Operationen. Also es ist, und das ist wirklich ein akuter Notfall, den ich immer erzähle in der Hoffnung, dass sich Leute das dann merken und wenn dann mal, in den allermeisten Fällen sind jetzt diese Knopfbatterien zum Beispiel in den Soundbüchern, die sind ja nochmal gesichert über so eine extra Schraubensicherung. Aber irgendwie schaffen es trotzdem immer noch Kinder, Knopfbatterien zu verschlucken. Also die finden trotzdem noch Knopfbatterien. Sei es jetzt irgendwie, dass beim Wechsel dann vielleicht doch irgendwie eine runterfällt, unbemerkt und dann, ja.
Ja, oder man will die wechseln, hat die irgendwo hingelegt, weil man die entsorgen will und da kommt's hin oder so, ne? Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass die, jetzt macht das voll Sinn. Ich habe mich immer nur geärgert, weil mein Gott, da muss man das aufschrauben und so einen kleinen Schraubenzieher haben, aber das hat natürlich voll den Sinn, jetzt verstehe ich, das werde mich da nicht mehr drüber ärgern. Aber was mir gerade
eigentlich. Ich wechsle die nie, gefühlt.
Nee, ja. Und dann ist weg.
Wenn es leer ist, ist leer, sorry.
Ja, ja. Oh Gott, krass. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich erinnere mich aber jetzt auch wieder während unseres Gesprächs an zwei Situationen, dass ich als Kind einen Bonbon, einen Nimm-2 verschluckt habe. Als dass ich beim Bäcker bekommen habe und meine Oma war mit mir zu Hause und sie hat es aber gemerkt, beide Male, ich habe das in meinem Zimmer gegessen. Also ich war nicht mit im Raum, aber sie hat es gehört und hat mich beide Male, ich erinnere mich heute noch, 40 Jahre später an das Bild, dass ich kopfüber hänge. Sie hat mich einfach an den Beinen genommen, dann ist das Bonbon rausgefallen. Ich weiß noch, wie ich da hänge und das Bonbon ist raus. Und das, also da als Kind schnallst du erstmal nicht, was da ist. Ich weiß nicht, ich war 3 oder 4. Aber es war ja auch eine lebensgefährliche Situation. Deswegen frage nochmal beim Verschlucken. Also wenn das Kind was verschluckt und du merkst, da erstickt oder kommt nicht raus, was tun?
Also die Technik deiner Oma hat ja funktioniert. Und tatsächlich bis vor ein paar Jahren haben auch Kinderärzte gesagt, man soll einfach die Kinder dann am Becken hochheben und dann auf den Rücken klopfen. Mittlerweile gibt es zwei verschiedene so Verfahren, wie man eben Kinder von dem Fremdkörper befreit, wenn sie ihn verschluckt haben. Und der Mechanismus dahinter ist immer, dass ein Druck aufgebaut wird im Brustkorb und dann sozusagen der Gegenstand wieder abgehustet wird. Wenn das Kind etwas verschluckt hat und effektiv husten bedeutet, es hustet stark, es ist nicht blau und es kann zwischen dem Husten schön Luft holen oder kann auch noch mit mir sprechen und sagen, ich habe was verschluckt, dann ist das ein effektiver Husten, dann sollte man das Kind husten lassen. Nichts ist so effektiv wie der eigene Hustenreflex. Das ist ja unser Schutzreflex, der ist gut, der gehört auch dahin. Wenn man allerdings sieht, das Kind zwischendurch kann gar nicht, ist erstarrt, kann gar nicht mehr Luft holen, läuft blau an, dann muss man das Kind unterstützen. Und man unterscheidet zwischen dem Heimlichmanöver und zwischen 5 kontrollierten Schlägen im Wechsel mit Brustkorbkompression bei einem Kind unter 1 und bei über 1 sagt man, kann man das Heimlichmanöver anwenden. Ich weiß nicht, du hattest gesagt, du hattest schon mal so einen Führerscheinkurs gemacht.
Ja, und mir sagen die Namen auch ganz, ganz grob was, aber ich wüsste jetzt nicht mehr. Ich kriege gerade schon Stress. Erklär noch mal einfach.
Genau, also heimlich ist das, was wir immer, also das sind die Videos, die aus Amerika kursieren, wo irgendwo im Restaurant oder Polizisten, die sind ja auch immer, haben regelmäßig diese Schulungen, die werden dann gerufen oder die sind sowieso vor Ort, die leisten dann erste Hilfe, indem sie den Heimlich-Handgriff. Da wird bei einer Person, die sie verschluckt hat im Restaurant oder auch bei einem Kind, eben über 1, einmal die Faust unter den Brustkorb gelegt, die andere Hand umschließt diese Faust und dann werden so 5 ruckartige Bewegungen von unten nach hinten oben, also in die Magengrube nach hinten oben absolviert. Und in der Regel, durch diesen Druckaufbau, sieht man dann schon in diesen Videos jedenfalls, die da kursieren, immer den sofortigen Erfolg. Nämlich es kommt dieser Bolus oder dieses verschluckte, die verschluckte Speise oder was auch immer, kommt dann wieder im hohen Bogen rausgeflogen. Bei kleineren Kindern unter 1 sollte man das nicht anwenden, weil einfach die Organe befinden sich in der Entwicklung, die sind extrem durchblutet, extrem weich. Wenn man da so einen Druck aufbaut im Bauchbereich, da kann man Schaden anrichten. Wobei das, was man macht bei diesen unter einjährigen Kindern, sieht auch relativ rabiat aus. Also man legt sich die auf den Unterarm, die Kinder, stützt, und das ist ganz wichtig, im Kieferwinkel oder im Kiefer mit der Hand den Kiefer und das Köpfchen, weil würde man das nicht machen, würde der Kopf ja hin und her schleudern und die würden so ein, ich sage mal, halbes Schleudertrauma davontragen, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Man fixiert also den Kopf, dass er nicht schleudern kann, legt sich das Kind auf den Unterarm und dann werden, und das sieht wirklich, wirklich schlimm aus, kontrollierte, aber doch relativ kräftige Schläge auf den mittigen Rücken, auch mit so einer bogenförmigen Bewegung nach oben vorne ausgeübt. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dreht man sich das Kind auf den Rücken und führt 5 Brustkorbkompressionen, so wie bei der Reanimation durch. Und dann wieder im Wechsel. In den allermeisten Fällen, ja, es ist, man muss es geübt haben. Das ist genau das, was wir immer sagen. Also man muss all diese Anwendungen oder alles, diese Handgriffe, die muss man halt geübt haben und auch so oft geübt haben, dass man sich darin auch sicher fühlt und dass die so total automatisch ablaufen. Als würde man nachts um 3.43 Uhr geweckt werden und es wird gesagt, so, jetzt leistest du erste Hilfe und dann steht man irgendwie auf und kann sofort loslegen. Und um das zu erzielen, muss man halt immer wieder diese Übung wiederholen, damit dann das Gelernte in das prozedurale Gedächtnis übergeht. Wie beim Fahrradfahren.
Wie beim Fahrradfahren. Also ich sage jetzt mal, der Klassiker bei der ersten Hilfe ist ja kleine Wunde und Pflaster. Ne? Also vielleicht Spray, ein bisschen Desinfektion, vielleicht ein bisschen Creme. Aber das ist so der Klassiker, wo jede Mama sagt, das kriege ich hin, das kann ich. Jetzt haben wir über das Verschlucken gesprochen, was ja schon was heftiger ist und ja da auch der Stresslevel natürlich steigt. Ne? Also wenn was verschluckt ist, ist immer eine Stresssituation und so. Zum Ruhigbleiben kommen wir gleich auch nochmal. Du hast aber eben schon was angesprochen, das ist ja auch was Heftiges, Verbrühungen, Verbrennungen. Also wenn tatsächlich ein heißer Kaffee oder ein heißer Tee, wenn der fast noch 100 Grad ist oder 90 Grad, so, wenn sich ein Kind verbrennt, was mache ich und was mache ich nicht oder besser nicht? Ich würde, pass auf, warte, bevor du was sagst. Ich würde, wenn es jetzt über die Haut ist und die Haut ist nicht aufgeplatzt oder sowas, würde ich tatsächlich kaltes Wasser drüber laufen lassen oder ein Kühlpack nehmen, je nachdem, was es ist.
Wie lange würdest du kühlen, kaltes Wasser?
Boah, ich würde vielleicht sagen eine Minute und dann gucken. So, das wäre jetzt das Erste, was ich jetzt machen würde aus der Situation heraus. Richtig oder falsch und was sollte ich besser machen?
Also so ein bisschen davon abhängig, wo sich das Kind verbrannt hat, wie groß diese Verbrennungswunde ist. So als Beispiel, wenn jetzt ein Kind einen heißen Topf Wasser runterzieht vom Herd, da kann man davon ausgehen, das ist eine großflächige Verbrennung, Verbrühung. Da muss man das Kind sofort entkleiden, also sofort das T-Shirt und die Hose, also alle Stellen, wo das heiße Wasser mit in Kontakt kommt, weil das die Wärme speichert und dann die Verbrennungswunde verschlimmert. Und dann das Kind unter lau-kaltem Wasser. Es sollte so 20 Grad kalt sein, 10 bis 15 Minuten kühlen. Das Problem bei Kleinkindern ist, dass die einfach nicht diese Wärmereserven haben und auch dieser Regelmechanismus noch nicht so gut funktioniert. Das heißt, die kühlen extrem schnell aus. Also dieses unter die Dusche schleppen und eiskaltes Wasser anmachen für 30 Minuten ist keine gute Idee, weil auch Verkühlungen können Gewebeschaden machen. Insofern ist es besser, mit so 20 Grad kaltem Wasser, ist so handwarmes Wasser zu kühlen. Wichtig ist in kleinen, wenn allerdings jetzt das T-Shirt aus oder die Hose aus Polyester war und das schon so in die Wunde eingeschmolzen ist, dann muss man es belassen. Also dann natürlich kühlen, aber dann nicht versuchen, jetzt irgendwie die Gewebestücke aus der Wunde rauszureißen, weil das auch wieder die Wunde verschlimmern würde. Und dann ist natürlich das A und O, wenn man das sieht, entweder man hat noch einen Partner da oder eine Freundin, die gerade da ist zum Kaffee, dass die den Rettungsdienst alarmiert, also dass es parallel läuft und nicht, dass ich erst die Erstversorgung mache und dann Kapazität habe, den Rettungsdienst zu alarmieren. Das sollte nach Möglichkeit simultan passieren. Und was wir leider immer wieder erleben, dass auch diese Verbrennungswunden in guter Absicht eigentlich Cremes, Öl, Butter, dann gibt es irgendeinen Mythos, dass man Mehl auf Wunden bestäubt, weil das irgendwie die Wunde versiegeln soll. Also das auf jeden Fall alles bitte nicht machen. Das verschlimmert auch diese Entzündungsreaktion. Und weil das sind ja alles keine sterilen Materialien, auch so eine Butter, da sind auch irgendwelche Lebewesen drinnen und Bakterien. Und die können natürlich eine schlimme Entzündungsreaktion hervorrufen.
Also Wasser bei Verbrennungen kühlen und Notruf anrufen. Das wäre das Wichtigste. Und kühlen eben nicht eiskalt, sondern lauwarm. Und 10 bis 15 Minuten in der Zeit sozusagen, am besten ideal, während der Notarzt kommt, dann in 10, 15 Minuten und das machen und in nichts. Das Entkleiden war mir auch nicht klar. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn es jetzt auf der Haut so ist. Aber okay, schon mal sehr wichtig.
Also mein Mann hat sich ja mit 18 Monaten, hatte genau diese Situation. Die sind umgezogen, er hat einen heißen Wassertopf runtergerissen von der Einbauspülmaschine, die aber noch nicht installiert war. Die kippelte, da war der Deckel unten, er ist da drauf gestiegen und dann kam dieser heiße Topfwasser komplett über ihm drüber. Der Vater hat es gesehen, Gott sei Dank, der war mit im Raum und hat Lukas dann direkt geschnappt, hat ihn aber nicht entkleidet. Also er hat ihn so unter dem Wasserhahn gehalten, mit dem Kopf voran, weil es auch über den Kopf und über den Oberkörper. Und Kopf sah gut aus, dann gerötet, also weil er hat mit Eiswasser gekühlt, also eigentlich zu kalt, aber okay. Und als dann der Rettungsdienst kam, konnten sie das T-Shirt auch nicht entkleiden sofort. Also weil er da wirklich, also sieht man auch heute noch, er hat wirklich schwere Verbrennungsnarben auf der Schulter davongetragen. Und das begleitet einen dann ein Leben lang. Ne? Also es ist eine Narbe, die bleibt fürs Leben. Die wird einen immer an diese Situation erinnern. Auch wenn er natürlich an den Unfall selbst keine Erinnerung hatte. Aber und er war dann auch mehrere Wochen stationär, weil das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem. Oder was heißt das Problem? Aber ein Grund, warum man den Rettungsdienst alarmieren sollte, weil die nämlich die Kontaktdaten haben auch von diesen schwerbrandverletzten Zentren und die das vor Ort einschätzen können, ob das ein Kind ist, was jetzt dort direkt hingebracht werden muss oder wenn es eben so weit weg ist. Es gibt eben nicht so viele schwerbrandverletzte Zentren in Deutschland. dass man dann die Erstversorgung in einem gewöhnlichen Krankenhaus, also auch die Chirurgie, die Chirurgen können auch so eine Brandwunde erst versorgen. Und dann, wenn aber von der Fläche her, und man spricht so von der Fläche 10 bis 15% der Körperoberfläche, wenn die verbrannt ist, ist das ein Fall für ein besonderes Zentrum oder aber auch Verbrennungen dritten Grades oder ab dritten Grades. Das sind auch immer Gründe, warum Kinder oder Erwachsene in so Zentren behandelt werden.
Und nochmal eine Frage zu der Geschichte deines Mannes. Wenn sein Vater das T-Shirt ausgezogen hätte, hätte er weniger Narben gehabt? Oder keine vielleicht?
Sehr wahrscheinlich. Also Narben hätte er gehabt, weil das einfach kochend heißes Wasser war. Und es dauert ja auch immer einen kurzen Moment, bis man die Kleidung entfernt hat, aber die Narben wären sicherlich weniger stark ausgeprägt gewesen, ja.
Mann, heftig. Heftig, heftig. Genau, und ich weiß, dass ich kenne diese Mythen auch, die du erzählt hast. Ich hatte mal eine Verbrennung als Student, da habe ich in unserer Küche was gekocht und der Wasserkocher war nebenbei und der, wo das heiße Wasser rauskommt, das war direkt neben der Kochfläche und ich habe da was gemacht und dann ist das heiße Wasser vom Teewasser genau hier hingekommen an meine Hand und ich hatte so eine 2 € große Verbrennung, richtig heftig mit Brandblase und so weiter. Und bei mir im Studentenheim, da wohnten auch verschiedene Nationen. Und ich weiß, dass eine auch gesagt hat, schnell Salz drauf machen und eine Butter sagte auch und Öl und so weiter. Und ich habe letztendlich dann das nur gekühlt mit Aloe Vera Gel, so, das habe ich gemacht. Und zum Glück ist keine Narbe rausgekommen. Aber ich weiß auch noch, wie ich diese komischen Worte da gehört habe. Warum Salz? Und dann weiß man in der Situation nicht, oh Gott, was mache ich denn jetzt, Salz oder Butter? Aber ist ja alles Quatsch, ne? Also, wenn man das so denkt.
Ja, ist nicht wie beim Rotweinfleck, nee, leider. Also man soll da tatsächlich einfach nichts drauf machen. Und wo du es jetzt gerade ansprichst, ne? Also wenn mein Kind, hatten wir auch schon im Bekanntenkreis, dass ein Kind irgendwie auf dem Küchentresen wollte, irgendwie beim Kochen irgendwie zugucken und da war der heiße Wasserkocher. Und da ist sie mit dem Ellenbogen dagegen gekommen und hatte dann auch so ein Eurostück große Verbrennung, hat sich eine Blase gebildet. Das hat ihr ultra weh getan, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil dann ist es nicht so tief, dass die Nerven geschädigt wurden. Dann spricht man von einem Typ 2a. Das ist das, was du wahrscheinlich auch gehabt hattest, weil du keine Narbe davon getragen hast. Weil sobald eine Blasenbildung dabei ist, ist es Grad 2 und dann unterscheidet man auch in Typ A und B. Und B ist so ein bisschen tiefer und da ist schon sehr wahrscheinlich, dass eine Narbe zurückbleibt. Also ab Typ 2b kann man eigentlich leider damit rechnen.
Und das heißt, das tut dann gar nicht weh? Also wenn die Verbrennung schlimmer ist, ist der Schmerz unter Umständen weniger?
Erstmal ja, in der Akutsituation. Später in der Heilung, gerade bei schweren Verbrennungen, deswegen werden die stationär auch behandelt, da brauchen Patienten, Erwachsene und Kinder wirklich auch starke Schmerzmedikamente. Aber initial, kann das ein Zeichen dafür sein, wenn es weniger weh tut oder an manchen Stellen auch weniger weh tut und an anderen mehr, dass sozusagen an denen, wo es mehr weh tut, die Verbrennung nicht so tief ist wie an den anderen Stellen. Und Typ 1 Verbrennung ist der ganz gewöhnliche Sonnenbrand. Da kann man natürlich auch kühlen und dann, wie du gesagt hattest, irgendwie Aloe Vera oder man könnte auch so ein Sonnenbrandgel, ich sage jetzt keinen Namen, aber wir kennen es alle, haben es im Kühlschrank wahrscheinlich, könnte man da auch mit drauf machen. Also wenn das wirklich eine sehr oberflächliche Verbrennung ist, nur eine Rötung, keine Blasenbildung, da kann man natürlich sowas drauf machen und irgendwie abdecken, dass das schön einwirken kann.
Was sind euch und dir als häufigste Fehler, die gut gemeint waren bei Eltern, die ihre Kinder erst versorgt haben, untergekommen?
Ja, gute Frage. Also da gibt es tatsächlich so ein paar, aber es gibt auch so ein paar Positivbeispiele. Also viele Eltern machen ja auch Erste-Hilfe-Kurse, auch wenn die so ein bisschen zurückliegen und sich manchmal die Leitlinien ändern. So ist es doch gut, so einen Kurs besucht zu haben, weil man sieht den Unterschied. Wir sehen aber auch Eltern, die tatsächlich zum Beispiel bei Krampfanfällen, das sehen wir häufiger, dass da Eltern ihren Kindern irgendwelche Gegenstände zwischen die Zähne schieben, weil sie eigentlich vermeiden wollen, dass das Kind sich verletzt, ne? Also dass die Zähne einen Schaden bekommen, weil beim Krampfen verkrampft eben auch die Gesichtsmuskulatur oder kann verkrampfen und dann wollen die eigentlich was Gutes machen und dann irgendein Gummikeil oder irgendein Handtuch dann so in den Mund gestopft. Das sollte man natürlich nicht machen. Zum einen kann man das Kind verletzen mit dem Gegenstand, den man da reinsteckt. Man kann sich selber verletzen, wenn das Kind zubeißt im Krampfereignis. Man verlegt damit ja auch die Atmung. Deswegen sollte man es auch nicht machen. Man sollte bei so einem krampfenden Kind, sei es jetzt aus einem Fieberkrampf oder bei einer Epilepsie, die vielleicht neu ist oder auch bekannt ist, da wissen es die Eltern aber meistens, wie sie sich verhalten sollen. Da sollte man das Kind so absichern, dass es nirgendwo runterfallen kann. Man sollte dabei bleiben. Und bei so selbstlimitierenden Krampfanfällen in der Regel ist das so, dass sie von alleine aufhören zu krampfen, dann das Kind, wenn es über ein Jahr alt ist, in die stabile Seitenlage bringen und wenn es unter einem Jahr ist, dann in die stabile Bauchlage. Rettungsdienst alarmieren, kontrollieren, dass die Atmung die ganze Zeit vorhanden ist und dann auf den Rettungsdienst warten, der im Schnitt in Deutschland 12 Minuten braucht.
Und so heißt ja auch euer Programm, 12 Minutes, ne? Euer Kurs, euer Online-Kurs.
Ja, so sind wir auf den Namen gekommen. Genau.
Das heißt, durchschnittlich innerhalb von 12 Minuten kommt der Notdienst, wenn ich ihn an Notarzt, wenn ich ihn angerufen habe, und ihr zeigt Eltern online, was man am besten in den 12 Minuten machen kann, wenn verschiedene Situationen aufkommen. Die probt ihr, die lernt ihr, und ihr habt da auch eine besondere Methode. Also die Eltern gucken euch nicht nur zu, wie ihr was zeigt, sondern die müssen das auch selber machen. Und erzähl mal, was ihr euch da ausgedacht habt. Das finde ich nämlich sehr kreativ.
Ja, genau. Wir haben ja vor 3 Jahren unsere Zwillinge bekommen und wir wurden davor schon häufiger auch angesprochen von befreundeten Paaren, weil wir dann auch in der Phase waren, wo dann alle um uns herum Kinder bekommen haben und dann wird man immer wieder angesprochen, was mache ich eigentlich, wenn und uns ist jetzt das passiert oder ich habe das gehört und wie reagiere ich richtig? Und dann sind die Kinder in die Kita gekommen und da hat sich dann auch nochmal so ein bisschen das Umfeld verändert und dann kamen immer mehr Fragen, sodass wir dann überlegt haben, eigentlich sollte man da irgendwie was machen, wo wir mehr Eltern mit erreichen, wo wir mehr Eltern auch Sicherheit geben können, das ist so ein Sicherheitsaspekt. Also wir haben auch auf unserem Handy, ich habe ja gesagt, ich habe am Sonntag gerade wieder ein Foto geschickt bekommen. Also wir haben jetzt schon, ich könnte eigentlich mehrere Ordner schon füllen mit Fotos von Verletzungen von Kindern, immer mit der Fragestellung, muss ich damit zum Arzt? Was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich das versorgen? Und das ist natürlich auch schön und das soll auch weiterhin so sein. Ne? Also das machen wir gerne. Aber wir wollen halt eigentlich noch mehr Eltern erreichen und im Notfall stärken und so ein bisschen Mechanismen an die Hand geben oder Leitlinien, wie man was macht, damit Eltern sich einfach im Notfall sicher fühlen. Ich meine, es gibt nichts Schrecklicheres als das eigene Kind in einer Notsituation. Und da müssen eben die Handgriffe dann sitzen oder man muss dann wirklich nicht erst, ah, ich hatte mir das aufgeschrieben, ich muss es kurz nachlesen, sondern es muss dann abrufbar sein. Also es muss schon mal so gelernt worden sein, dass ich es einfach aus meinem Wissen abrufen kann und dann anwenden kann. Und dann ist uns aufgefallen, dass es gibt ja Erste-Hilfe-Kurse. Und das ist ja auch keine Neuigkeit, dass es empfohlen wird, wenn man Kinder hat, dass man so einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, ne? Also häufig hat da die Hebamme schon irgendwie einen guten Kontakt vielleicht oder die Hebammenpraxis macht selber einen Erste-Hilfe-Kurs. Das gibt es auch immer mal wieder, dass es angeboten wird und es ist auch toll, wenn es so ein Angebot gibt vor Ort, wo man sich auch irgendwie gut fühlt. Das sind dann so Wochenendkurse mit anderen Elternpaaren. Da muss man aber auch die Zeit für finden. Dann ist es manchmal so, das Kind ist schon da, aber man hat den Kurs noch nicht gemacht, weil der Termin ist ausgefallen. Dann war jetzt auch die Pandemie, da waren diese Präsenzkurse sowieso irgendwie off. Und dann haben wir uns überlegt, eigentlich bräuchte man ein Online-Format mit praktischen Übungen. Und dann haben wir tatsächlich ein aufblasbares Säuglingsmodell gefunden, was man mit unserem Kurs erwirbt. Und an diesem Säuglingsmodell kann man ganz viele verschiedene Erste-Hilfe-Maßnahmen üben, sei es Beatmung. Also wir nennen unsere Säuglingspuppe oder unsere Reanimationspuppe Juni. Das ist die schönste Übersetzung der Zahl 12 ist aus 140 Sprachen. Das ist Japanisch. Und diese Juni hat eine kleine Simulationslunge. Das heißt, man kann lernen, wie beatme ich sie, wie viel Luft muss ich irgendwie per Atemzug geben. Und man kann Juni auch nur in einer bestimmten Körperposition beatmen, wie das bei Säuglingen so ist. Bei Säuglingen wird der Kopf nicht überstreckt, sondern man nennt das Neutralposition, also bleibt gerade liegen in einem geraden Winkel. Und erst wenn die Kinder älter sind, wird der Kopf leicht überstreckt und beim Erwachsenen noch mehr überstreckt bei der Beatmung beispielsweise. Und da hat man direkt auch den Feedback, ah, ich kann Juni nur beatmen, wenn ich den Kopf so lager. Oder sie hat auch ein positives Klickfeedback, damit dann weiß man auch, dass man bei einer Reanimation tief genug drückt. Und anhand des Klicks kann man auch sehen, dass die Frequenz stimmt. Man soll ja so 100 bis 120 Schläge pro Minute drücken bei der Reanimation und da hat man dann auch diesen Feedback. Und das Tolle ist, das ist ja.
Gees, die Bee Gees, Staying Alive, oder?
Zum Beispiel.
Ha, 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 Staying Alive. Oder was war noch? Was gibt's noch für ein Lied, was man immer, was ich immer, was wird noch gerne gesagt?
Ja, es gibt verschiedene. Biene Maya ist leider so ein bisschen langsam. Also wenn man Biene Maya ein bisschen schneller singt, würde das auch gehen. Aber wo du es gerade sagst mit den Songs, also ich habe tatsächlich keinen Song, aber ich habe viel Klavier gespielt und Saxophon. Also ich habe meinen Rhythmus. Aber viele brauchen tatsächlich diesen Song. Aber da wollten wir jetzt demnächst auch eine Playlist veröffentlichen, wo man sich dann seinen Song raussuchen kann. Yellow Submarine gibt's noch. Den kann man auch, den kennen auch viele. Das ist auch ein guter Song von der Frequenz her. Ja, und wie gesagt, Biene Maya hat irgendwie 98 Schläge per Minute. Das ist so ein bisschen schade, weil es so ganz knapp ist. Aber das ist ja auch so ein Lied, was wir aus unserer Kindheit kennen. Also so die heutige Elterngeneration von kleinen Kindern, die kennen irgendwie alle Biene Maya. Ja, aber da überlegen wir uns noch was und machen eine schöne Playlist, die man sich dann abrufen kann, wenn man möchte.
Sehr gute Idee, sehr gute Idee.
Genau, und zu dem Kurs gibt es dieses Säuglingsmodell. Das ist dann das Eigentum des Kursteilnehmers. Und unser Gedanke ist auch, dass dann die Junie desinfiziert wird. Die wird dann noch an die Tante gegeben, an den Onkel, an den Babysitter, an die Großeltern, also an alle, die das Kind oder ja, die Kinder betreuen, dass alle dann auch in Erste Hilfe geschult werden und alle diesen Kurs gemacht haben. Insgesamt, es geht aber nicht nur um Beatmung und Reanimation. Also wir haben insgesamt, glaube ich, 4,5 Stunden geballtes Erste-Hilfe-Wissen, also von der kleinen Schnittverletzung über wie entferne ich eine Zecke zu mit welchen Bauchschmerzen muss ich zum Arzt, was mache ich bei Fieber. Also so ein bisschen noch ausgeweitetes Alltagsnotfallwissen. Also was einem als Mutter im Alltag auch passieren kann und wie man dann richtig reagiert.
Zeig mir noch mal bitte eben die Puppe. Die können wir dann jetzt zwar im Podcast nicht sehen, aber auf Instagram möchte ich sie doch gerne einmal zeigen. Das ist Juni. Was für ein schöner Name, ne? Juni. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das japanisch ist. Und zeig mal noch mal den Griff bei der, wenn es geht hier in dem Format, zeig mal noch mal bitte den Griff, den du eben auch erklärt hast, mit dem Verschlucken bei dem Kind. Oder ist Juni ist schon
Ja,
eins, ne?
also man stützt. Ja, Juni ist ja ein Säugling. Also bei Juni können wir heimlich nicht machen. Wir können heimlich natürlich zeigen. Heimlich wäre das hier. Also ne, Faust unter das Brustbein, die andere Hand umschließt die Faust und dann ruckartige Bewegung. Und entweder man macht das eben mit dem Kind auf dem Schoß sitzend oder wenn das Kind größer ist, dann kniet man sich hinter das Kind oder beim Erwachsenen stellt man sich hinter den Erwachsenen. Ist das, was man in den Videos immer kennt. Und bei Juni, weil sie ein Säugling ist, zeigen wir einmal die kontrollierten Schläge. Da ist es wichtig, dass der Kiefer gestützt wird. Und dann wird hier wirklich einmal von hinten auf den. Ja, es ist rabiat, das ist das, was ich meinte. Also es ist nicht der Heimlich-Handgriff, den macht man nicht wegen innerer Verletzungen oder wegen des Schleudertraumas. Aber diese kontrollierten Schläge, die sind zwar kontrolliert, aber es sind Schläge auf den Rücken.
Gut, aber muss ja auch was
Ja.
rauskommen, ne? Also.
Ja, ich hatte neulich tatsächlich, also neulich ist auch schon wieder ein bisschen her, das war im vergangenen August, meine ich, eine Situation gehabt bei uns im Hof. Da hatte es war schon ein anderthalbjähriges Kind, hatte letzten Endes einen Kieselstein verschluckt oder, ne, also das andere verschlucken, eingeatmet und ist dann auch blau angelaufen. Und ich stand aber eigentlich ein bisschen weiter entfernt, habe ich mit einer anderen Mutter unterhalten. Ich erinnere mich auch nicht an den Weg zwischen der Gesprächsmama zu der Notfallmama, aber ich stand plötzlich neben dem Notfall. Das ist dann auch so ein automatischer Reflex, der dann bei mir irgendwie auch losgeht. Und die Mutter hat den Erste-Hilfe-Kurs auch gemacht vor der Geburt ihrer Kinder, aber die erstgeborene Tochter war schon 5, also es war schon einige Jahre her. Und man hat schon, ich habe an der Stimme auch gemerkt, sie wurde langsam panisch, das Kind wurde langsam blau. Und das war dann, man kennt mich da, also wir kennen uns auch. Sie wusste auch, dass ich Notärztin bin und das ist dann, weil es natürlich so ein bisschen übergriffig ist, dann das Kind jemandem zu nehmen. Aber sie hat es mir so halb schon auf halber Strecke gereicht. Und obwohl das Kind anderthalb war, aber es war ein sehr kleines Kind, auch ein Zwilling, also es gibt irgendwie viele Zwillinge, habe ich tatsächlich die Schläge auf den Rücken angewandt und nicht heimlich. Also da habe ich da auch nochmal den Unterschied gemacht. Und dann kam auch viel Schleim und dieser Kieselstein mit raus. Und ich habe mich hinterher bei dem Kind entschuldigt. Ich war natürlich auch kurz irritiert. Die kennt mich als liebevolle Mutter und Nachbarin und war, glaube ich, kurz irritiert, warum ich ihr jetzt auf den Rücken klopfe. Ja, aber genau, das war und das ist halt etwas, was einem im Alltag immer wieder passieren kann, ne? Also da war ich ja nicht als Notärztin unterwegs, sondern als Mama mit meinen Kindern.
Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Mensch oder ein Kind blau anläuft? Geht das schnell? Und das ist dann auf jeden Fall das Zeichen, hier muss jetzt ganz schnell gehandelt werden, ne?
Ja, also es ist unterschiedlich natürlich, jetzt Kinder mit einer Vorerkrankung, beispielsweise Kinder, die ein Asthma haben und die dann in der Stresssituation, das ist auch eben ein Auslösemechanismus für dieses Asthma, die können schneller blau anlaufen. Aber wir reden hier von wenigen Minuten. Also es geht tatsächlich schnell. Und bei Erwachsenen, selbes Spiel, Lungen gesund, dauert es eben länger, bis man blau anläuft. Und Lungen vorerkrankt mit irgendeiner Bronchitis, chronischen Bronchitis, da geht es natürlich schneller. Ja, aber da gibt es jetzt keine so Faustregel, wie viel Zeit ich habe. Und es ist ja auch unterschiedlich. Wir sagen im Schnitt 12 Minuten, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. In der Großstadt geht es auch mal kürzer, ne? Da sind die manchmal nach 6 bis 8 Minuten da. Und auf dem Land brauchen sie aber manchmal auch 25 Minuten Anfahrt, ne? Je nachdem, wo der Unfall passiert. Aber das ist etwas, was ich auch immer noch mal sage, warum es so wichtig ist, den Rettungsdienst zu alarmieren. Im Rettungsdienst ist es ja kein Callcenter, wo ungeschultes Personal sitzt, sondern das ist medizinisch geschultes Personal. Das heißt, wenn ich einen Notfall habe, sind die auch telemedizinisch ausgebildet. Das heißt, die können übers Telefon auch anleiten und sagen, was gemacht werden soll in einer Situation. Die sagen einem auch, überprüfen Sie die Atmung, atmet das Kind. Wenn es nicht atmet, oder wie überprüfe ich die Atmung? Wenn es nicht atmet, dann machen Sie das so und leiten einen da auch gut an. Also ich war selbst schon ein paar Mal in der Leitstelle und es ist einfach in Berlin, in der Berliner Leitstelle und das ist wirklich faszinierend, was da auch über die Distanz geleistet wird.
Boah, voll wichtig. Und dann ist ja auch oft zeitkritisch. Also, dass man, dann sagt man nicht nur, was die Eltern vor Ort oder wer auch immer da gerade vor Ort ist, der Nichtmediziner machen soll, sondern hilft dann natürlich dann auch psychologisch, indem man Aufgaben gibt und vielleicht auch so die
Ja.
Situation ein bisschen beruhigt halt, ne? Heftig, heftig, heftig. Aber mega interessant. Ich habe jetzt schon wieder so viele neue Impulse bekommen, die ich anders gemacht hätte vorher. Und ich merke auch, was für ein wichtiger Kurs das ist, den ihr da anbietet, weil es ja tatsächlich von A bis Z immer geben kann. Und wie praktisch das ist, dass man es von zu Hause aus machen kann, und eben nicht irgendwo hinkommen muss. Also mega tolle Idee und 12 Minutes finde ich auch einen guten Namen. Also mega, mega gut, Annalena, dass ihr diese Idee gehabt habt und dass ihr das weitergebt, weil das ist wahrscheinlich die schnellste und einfachste Möglichkeit, es so zu lernen. Klar, es gibt immer noch auch gute Angebote vor Ort, aber wenn die halt nicht gehen, ist das eine definitiv super gute Möglichkeit, vor allem mit so zwei Granaten wie euch, wo ihr auch noch Notärzte seid und selber die Erfahrung schon habt, erklären könnt. Also tippitoppi, sehr, sehr gut.
Ja, wir versuchen es auch. Also es ist jetzt nicht, Ärzte haben ja manchmal so das Problem, dass sie nicht richtig reden können und dann nur noch die Fremdbegriffe können. Uns war es auch wichtig, einen Kurs zu machen, der eben auch, genau, der für jedermann geeignet ist. Und in unserer Fantasie ist dieser Erste-Hilfe-Kurs so ein bisschen wie so ein Happening. Also etwas, wo sich Paare sogar drauf freuen, irgendwie an 3 Wochenenden, irgendwie abends eine Stunde oder zwei diesen Kurs zu machen. Dann wird die Juni wieder deflated, die Luft rausgelassen, wird in den Schrank gepackt und nach ein paar Monaten holt man sie wieder raus und macht nochmal die wichtigsten oder schlimmsten Kapitel, guckt sich die nochmal an und übt nochmal und hat dann diesen Wiederholungsmechanismus. Und das ist halt der große Vorteil, den wir auch sehen im Vergleich jetzt zu diesen Einmalkursen vor Ort. Da hat man irgendwie einmal dieses und wenn man da rausgeht, denkt man schon, ach, wie war das noch? Und ja, weil das einfach sehr viel Wissen ist, was man irgendwie aufsaugen muss in kurzer Zeit und dann auch verinnerlicht haben sollte.
Und es ist ja dann auch nochmal was man anfassen kann, wenn man die Puppe zu Hause hat und dann auch nochmal diese Sachen wiederholen kann, sozusagen. Ne? Dann bringt das ja auch nochmal das Wissen hoch. Also voll die gute, super gute, durchdachte Idee. Und ich danke dir, dass du heute mit mir schon einige wichtige Tipps besprochen hast, verraten hast. Und ich wünsche euch ganz viele ganz, ganz viele Kursteilnehmer und ich wünsche euch und auch den Eltern und Kindern, dass so viele Verletzungen gar nicht erst entstehen, beziehungsweise nicht so schlimm werden und auch viele Notsituationen dadurch gar nicht erst auftreten müssen oder einfach in den kritischen Minuten da das Richtige getan wird, weil das ist wirklich heftig. Klar, man denkt schon, ja, ich habe schon viele Sachen im Kopf und ich wüsste es, aber ich wüsste es halt auch nicht. Das mit den Verbrennungen zum Beispiel wäre mir nicht bewusst gewesen oder auch, dass Batterien so oder Magnete so krass gefährlich sein können. Das ist wirklich mega interessant und das muss man einfach auch nochmal wissen und je mehr es wissen, desto besser. Deswegen können ja auch andere, es kann ja auch sein, dass wenn das Kind woanders spielt, dass dort die erste Hilfe geleistet werden muss. Ne? Also mega wichtig eigentlich, dass jeder, nicht eigentlich, es ist mega wichtig, dass jeder das kann, der mit Kindern zu tun hat. Klar, in der Kita und Schule muss es wahrscheinlich regelmäßig auch wiederholt werden. Trotzdem einfach... Lieben Dank, Annalena, dass wir gesprochen haben. Ich danke dir sehr, dass wir uns gefunden haben, dass du auf mich zugekommen bist. Ich freue mich sehr und wünsche euch viel Erfolg mit 12 Minutes.
Ja, vielen, vielen Dank. Und danke, dass ich heute da sein durfte.
Ich freue mich sehr. Ich wünsche dir einen tollen Tag in Berlin. Habt ihr auch so Kuddelmuddelwetter wie hier im Ruhrgebiet? Also wir haben Schnee, dann haben wir Sonne, dann haben wir Eis, dann haben wir nix. Also wir haben ein mega krasses Aprilwetter. Wie ist bei euch?
Ja, bei uns scheint die Sonne. Noch.
Ich sehe das gerade, weil es kommt so schön aus deinem Fenster raus. Da ist ein Pluspunkt bei euch definitiv. Also einen schönen Tag dir, ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Super, vielen Dank.
Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Mama La Papi. Ihr habt heute ganz viel gelernt und wenn ihr mögt, schaut bei Instagram nach. Da haben wir nämlich einige Videos aus diesem schönen Gespräch nochmal und einige Zusatzinfos, was wirklich wichtig ist, wenn man mit Kindern, kleinen Kindern zusammen ist, was man tun kann. Dann kann man das auch nochmal zusätzlich auffrischen und vor allem seht ihr dann, wie hübsch die Annalena ist. Sie ist nicht nur schlau, sondern die ist auch sehr, sehr hübsch. Also vielen Dank, habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Eltern und vor allem aber ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.